Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor Sie das Interview hören mit Herrn Niklaus Herzog zum Thema Ehe, für alles noch etwas vorab. Wir sind froh und stolz, einen neuen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen, und das ist der Kirchenpfleger aus dem Kanton Aargau, Herr Daniel Ritz. Er wird ab Oktober einmal pro Woche eine Kolumne für unsere Webseite schreiben. Vorab möchte ich mich entschuldigen für die schlechte Tonqualität, was im Interview ab und zu sein wird. Nun, nach dem nächsten Jingle hören Sie dann das Interview. Falls Sie die Sendung Betrachtungen erwarten, werden wir sie um eine Woche verschieben müssen, wegen den aktuellen Ereignissen, was demnächst hier in der Schweiz stattfinden werden. Und zwar das Referendum zum Thema Ehe für alle. Klartext auf novaradio.ch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Klartext auf novaradio.ch. Am 26. September entscheidet das Schweizer Volk über das Referendum Ehe für alle. Mein heutiger Interviewgast ist Herr Niklaus Herzog, Vizepräsident der Organisation Human Life Schweiz. Lieber Herr Herzog, herzlich willkommen in der Sendung Klartext auf novaradio.ch.
Danke.
Bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Niklaus Herzog. Ich bin studierter Theologe und Jurist. Ich habe für die Bischofskonferenz gearbeitet, für NGO Christian Solidarity, dann während 18 Jahren bis zur Pensionierung für die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, war dort für die ethischen Fragen zuständig. Seit meiner Pensionierung habe ich diverse Mandate, unter anderem Interdiözesane Gericht der Bischofskonferenz und eben auch das Vizepräsidium für Human Life International.
Nun zur ersten Frage. Was möchten die Initiatoren von Ehe für alle erreichen?
Sie möchten die Ehe öffnen, gleichgeschlechtliche Paare, für Homosexuelle und für lesbische Paare ausweiten. Man muss fast sagen, aber absurderweise wollen sie an der Monogamie, an zweier Beziehungen festhalten. Das ist ja aus einer säkularen Sicht an und für sich gar nicht logisch. Und sie wollen Ehe öffnen, auch für zwei Schwule und zwei Lesben. Zusätzlich hinzu haben sie noch in dieses Gesetzespaket die Möglichkeit der Samenspende für lesbische Paare hineingepackt, und diese lesbischen Paare sollen die medizinisch unterstützte Fortpflanzung benutzen können. Das ist ganz klar bundesverfassungswidrig, weil die Bundesverfassung in Artikel 119 sagt, die medizinische unterstützte Fortpflanzung kommt nur in Frage bei der Gefahr einer schweren Krankheit, Tragung einer schweren Krankheit oder bei Unfruchtbarkeit. Lesbische Paare sind aber per se weder schwer krank noch unfruchtbar. Es liegt also ein ganz klarer Verfassungsbruch vor bei dieser Gesetzesvorlage.
Die SP-Partei, also die Sozialisten, haben ja vor einem Jahr beim Vaterschaftsurlaub gesagt, ein Kind braucht Vater und Mutter. Wie ist nun der Sinnwandel eingegangen von diesen Mitte-Links-Fraktionen?
Das ist eben auch eine so eine der Unehrlichkeiten, Inkonsequenzen der Initianten. Vor einem Jahr hat man gesagt, hat man für den Vaterschaftsurlaub getrommelt, mit dem Hinweis, das sei ganz zentral für die Entwicklung des Kindes, dass am Anfang des Lebens der Vater präsent sei. Das gilt jetzt plötzlich nicht mehr. Auch das gemeinsame Sorgerecht wurde auch unter anderem von linken Kreisen gefordert und ist eingeführt worden. Vater und Mutter sollen ein gemeinsames, auch sogar nach der Scheidung, soll das gemeinsame Sorgerecht gewährleistet sein. Das gilt jetzt plötzlich nicht mehr. Jetzt soll von Gesetzes wegen sogar die Vaterlosigkeit gefördert werden. Das heißt, lesbische Paare sollen auf Bestellung durch Samenspende zu einem Kind kommen und dieses Kind weiß dann nicht, bis zur Mündigkeit, bis zu seinen 18 Jahren, weil darf nicht wissen, weiß nicht, wer sein Vater ist, von dem es abstammt, von dem es herkommt.
Muss ich Sie auch fragen, wie argumentieren Sie dagegen, gegen das Referendum?
Gegen diese Vorlage?
Genau.
Das eben, wie gesagt, es ist die Vaterlosigkeit, die hier von Gesetzes wegen noch gefördert werden soll, sprich die Samenspende für Lesben. Das ist für mich ein Anschlag auf die Familie und das kommt noch hinzu, dass das ganze Gesetzesprojekt, sowohl Artikel 14 der Bundesverfassung, Recht auf Familie, als auch Artikel 19, medizinisch unterstützte Fortpflanzung, vorbehalten für Paare, die entweder unfruchtbar sind oder an schweren Krankheiten leiden, verstößt diese Gesetzesvorlage gegen grundsätzliche Prinzipien der Ethik, nicht nur der christlichen, sondern auch Verstöße gegen den gesunden Menschenverstand. Kommt hinzu, dass die Vorlage Ehe für alle auch ein Etikettenschwindel. Es geht ja gar nicht um Ehe für alle, es geht um Kinder für alle. Und Ehe für alle würde auch heißen Ja zur Polygamie, zur Polyandrie. Das ist aber nicht der Fall, oder? Es wird den Leuten etwas vorgegaukelt. Und indem das Gesetz, eben diese Gesetzesvorlage gegen Bundesverfassungsbestimmungen verstößt, liegt auch eine Demontage des Rechtsstaates vor. Auch dagegen müssen wir uns wehren.
In den Umfragen legen die Befürworter nach Meinungsumfragen, wenn man sie glauben darf, zwischen 60% und 70%. Was unternehmen Sie in den nächsten 2 Wochen, damit das Referendum trotz dieser Mehrheit nicht angenommen wird?
Umfragen sind Umfragen und Abstimmungsresultate sind dann wieder etwas ganz anderes. Aber es stimmt, es, nach vielen Umfragen scheint sich eine Mehrheit für die Gesetzesvorlage auszusprechen. Das hat unter anderem den Grund, dass unsere Medien und auch führende Leute aus Politik und Kultur buchstäblich einen Tsunami losgetreten haben, der jetzt für dieses Projekt über die Schweiz hineinschwappt. Es wird in den praktisch pausenlos vom Mikromagazin über den Tagesanzeiger, über Watson und Now, elektronische Medien, gedruckte Medien, wird gnadenlos auf den Volkskörper eingedroschen, damit es unbedingt Ja stimmt. Und gegen diesen Medien-Tsunami haben wir es schwierig. Wir werden zum Teil auch totgeschwiegen oder angeschwärzt. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns da nicht entmutigen, sondern halten uns an Wort der Bibel, David gegen Goliath, und da heißt es, David gewinnt. Und wir strengen uns jetzt noch besonders an und starten jetzt noch einen Schlussspurt, indem all unsere Leute durch Flyers auch durch Plakate und vor allem Organisationen von Podien und Präsenz in den sozialen Medien. Und ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in Radios, damit möglichst alle Twitter- und Facebook-Botschaften, die klar aufzeigen, wie destruktiv diese Gesetzesvorlage ist, möglichst auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen weiter zu verbreiten.
Die Befürworter gehen ja von Dorf zu Dorf, Stadt zu Stadt. Weshalb ist man nicht mehr präsenter auf der Straße?
Die Befürworter, ja, sind gar nicht mal sehr unbedingt so zahlreich, aber sie sind eher mit einer unglaublichen Aggressivität und Militanz gehen sie vor. Quasi, sie verkörpern den neuen fortschrittlichen, progressiven Menschentypus, und wer dagegen ist, der hat eigentlich gar keine Existenz mehr. Wir haben recht, oder? Wir sind um jedes Mann, um jede Frau froh, die sich uns anschließt. Und ich weise auch auf unsere Homepage hin, www.ehefüralle-nein.ch. Auf unserer Homepage von Referendumskomitee, da gibt es sehr viele Hinweise, Tipps und Ratschläge, wie man uns unterstützen kann, wo man sich einklinken kann, und auch sehr gute Basisinformationen, Argumentarien, um dann gegenhalten zu können in öffentlichen Diskussionen, aber auch im privaten und familiären Bereich.
Werden Sie noch in diesen 2 Wochen auch Kundgebungen auf verschiedene Plätze haben, in Anführungszeichen demonstrieren, oder ist das nicht vorgesehen?
Das haben wir jetzt konkret, weil es ist gut, direkt im Referendumskomitee. Adrian Lehrbrand ist der Chef. Wir sind jetzt meines Wissens nicht geplant. Wie gesagt, wir kämpfen da rund um die Uhr, 24 Stunden Takt sozusagen. Aber wir wollen jetzt möglichst auch in die Breite gehen, jetzt noch möglichst viel auch, sagen wir mal, ich nehme an, ist auch eine Frage der finanziellen Mittel, wo wir natürlich schlechter dran sind als die Konkurrenz, die auch von IKEA und Zürcher Kantonalbank und Credit Suisse und Großkonzernen unterstützt wird, oder? Das ist auch eine Frage der materiellen Ressourcen, die wir jetzt nicht haben. Und am nächsten Wochenende steht ja der Marsch fürs Leben auf dem Programm in Zürich, Hörlikon. Und da sind wir auch zum Teil beteiligt, oder? Und das heißt jetzt für uns, die Kräfte zu bündeln. Eine eigentliche Großdemonstration oder so öffentlich haben wir nicht vorgesehen, aber möglichst viele Einzelaktionen.
Das Interview Marsch fürs Leben können Sie dann auch auf unserer Webseite zuhören oder auf jeden Fall einige Teile davon, wenn man nicht alle Zeit der Welt hat. Herr Samuel Kuhlmann von der EDU Kanton Bern hat mir in einem Interview mitgeteilt, dass die SPO, die Jungfreisinnigen, dieses Referendum als Sprungbrett benutzen, um die Ehe abzuschaffen. Ist die Gefahr nicht groß, dass andere Gruppen, wie Sie gesagt haben, wie Polygamie, Polyamorie, man spricht auch noch eventuell von Pädophilie etc., das gleiche Recht verlangen werden?
Genau. Und da muss ich sagen, da sind die Jungfreisinnigen wenigstens ehrlich. Oder? Und sie lassen jetzt die Maske fallen. Sie sind eigentlich nur die Speerspitze einer größeren Bewegung, da gehören auch die Jungsozialisten dazu und vor allem natürlich auch die Freidenker. Diese Abstimmung ist für sie nur ein Zwischenschritt. Oder? Und ein Teil ihrer Salamitaktik, da muss man eben auch ganz massiv vorgehen. Oder sie haben, als das Partnerschaftsgesetz kam, haben sie gesagt, das ist jetzt die letzte Forderung. Weiter wollen wir nicht gehen. Adoptionsrecht ist keine Frage und so weiter. Und jetzt haben die Freisinnigen die Masken gelüftet und sagen überhaupt, weg mit der Ehe. Das kommt von Frankreich, dieser Pakt Civil, dann wird praktisch die Ehe zu einem simplen Mietvertrag, dann fast zu einem Kaufvertrag, degradiert. Und um das geht es diesen Brüdern. Und sie sagen, darum sagen sie auch, die Abstimmung muss möglichst hoch gewonnen werden. Damit wir eben einen Vorwand, Begründungsseite, einen Vorwand, ein Argument haben, um dann in ein, zwei Jahren auch Fiumicello und so weiter von den Sozis, die sagen das ganz klar, um nächste Forderungen zu stellen. Es ist ja bereits im Parlament schon wieder eine Postulat hängig von einer Grünliberalen, die fordert jetzt bereits auch die Zulassung der Eizellenspende. Es ist also ganz klar eine Abkehr vom christlichen Menschenbild, vom Christentum, eine Säkularisierung, eine gnadenlose Säkularisierung, wo es eigentlich nur noch darum geht, Welt besteht aus einer, die Gesellschaft einer Unzahl von Einzelmasken, und die verbinden sich dann einfach irgendwie mit so Obligationenrecht oder Vertragsrecht für eine Zeit und machen unter sich ab, was sie wollen und gehen auseinander, wie sie wollen. Und eine völlig bindungsunfähige, bindungsunwillige und beziehungsunfähige Gesellschaft, die sie anstreben. Und nur noch das Ego sich selbst verwirrt.
Nun machen wir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause. Mein heutiger Interviewgast ist Herr Niklaus Herzog, Vizepräsident der Organisation Human Life hier in der Schweiz.
Aus Ihrer Erfahrung nach, weshalb sind die Mainstream-Medien nicht offen und ehrlich und sprechen auch von Leihmutter für Schwulen an? Warum? Herr Kuhlmann hat mir auch im Interview gesagt, dass das Nächste sein wird.
Ganz genau, eben, es geht um einfach, es ist die Ideologie der Selbstverwirklichung, die sogenannte Autonomie der Selbstverwirklichung, das grassiert überall, in allen Gesellschaftsschichten, auch in anderen Segmenten, es ist eine Ersatzreligion oder Religionsersatz, wie Sie wollen, und diese Ersatzreligion der Selbstverwirklichung, die geht dann immer auf Kosten des Anderen, beziehungsweise ist immer mit einer totalen Fremdbestimmung des Anderen, sprich konkret des Kindes, verbunden. Man will ein quasi dient noch als Accessoire, als Konsumartikel, dass man dann noch aus dem Katalog holt, im vorgerückten Alter, wenn man sich die anderen Konsumwünsche erfüllt hat, soll jetzt noch ein Kind her. Und das kann dann eben aus dem Katalog, aus einer Samenbank bestellt werden, was das zur Selbstverwirklichung, was das dann für das Kind bedeutet, völlig egal.
Wenn man auch gestern gesehen hat, die Arena, ging es auch dort um, und dort hat man eindeutig gesehen, dass man die Befürworter recht unterstützt. Was sagen Sie dazu? Es ist heute rausgekommen, dass die vorherige CVP, jetzige Mitte, das Referendum empfohlen hat, mit Ja zu stimmen.
Das ist natürlich ganz klar, die ehemalige CVP, zentrale Faktor, das hat der Tagesanzeiger in einem vor einigen Wochen veröffentlichten Artikel genau analysiert. Dieser Gesinnungswandel, man kann auch sagen Wertewandel oder besser noch, dieser Wertezusammenbruch war nur möglich, indem man die CVP umgepolt hat. Und die CVP ist ja darum auch systematisch über Jahre angeschossen worden und unglaublich quasi zu Tode geschrieben worden, bis zu den letzten Nationalratswahlen, mit der Folge auch, oder weg, das ist, dass eine Partei das C im Namen trägt, ist für viele Agnostiker und Atheisten und Konsorten schon mal ein Ärgernis. Und das hat dann mit der Zeit, aufgrund eben dieser allgemeinen Säkularisierung, auch Probleme innerhalb der Kirche mit Missbrauchsfällen und so weiter, dazu geführt, dass führende Leute innerhalb der CVP sich diese Argumentation zu eigen gemacht haben und sich gesagt haben, ja, wir haben da keine Zukunft, wenn wir da weiter auf dieser Schiene weiterfahren, wir müssen vom C weg. Und mit dem können wir keine Wahl mehr gewinnen. Und weg vom C heißt für die sie, insofern konsequent, weg auch vom christlichen Menschenbild, und damit ist die Bahn frei, ideologisch Ja sagen zu können zur Ehe für alle. Jetzt sind wir modern, können wir zeigen, dass wir in der Moderne angekommen sind, jetzt wählbar für diese säkularisierten urbanen Wählerschichten. Ich bin überzeugt, oder das, und die sind jetzt wirklich quasi weit uns geschossen worden, und das hat sich jetzt an der heutigen Delegierten der CVP aufgestellt, der Mittepartei gezeigt. Ich bin überzeugt aber, dass das letzten Endes der falsche Weg ist. Das ist suizidal. Das ist längst an quasi politischen Selbstmord. Ich bin überzeugt, dass bei den nächsten eidgenössischen Nationalratsparlamentswahlen die Mittepartei absaufen wird und die Quittung bekommt für diesen charakterlosen Opportunismus.
Die Gesellschaft und die Politik sprechen immer mehr von Toleranz, aber wenn man die Paralympik verfolgt hat, der muss erkennen, dass nur wenig davon übertragen wurde. Die LGBT-Gruppe, wie sie auch heiß wurde, fordert mehr Rechte. Was sagen Sie dazu? Welche Rechte können sie noch mehr haben, als sie jetzt schon haben?
Das ist natürlich auch ein Punkt, oder? Sie reden gern von Toleranz, meinen aber nur Rechte und Ansprüche, die in ihrem Interesse liegen. Wenn es um Rechte und Ansprüche geht von anderen, dann können sie sehr intolerant werden. Sie haben das gesehen bei der Einreichung der Referendumsunterschriften gegen Ehe für alle in Bern. Ich behaupte, ohne den Schutz der Polizei hätten wir auf dem Bundesplatz die Unterschriften gar nicht einreichen können. Wir wurden dermaßen gestört und buchstäblich sabotiert von diesen intoleranten LGBT-Fritzen. Das ist also jetzt ein Hohn auf die Demokratie, auf den Rechtsstaat. Das muss man sehen. Und die LGBT lädt Leute jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage muss ich sagen, Sie fordern einfach alles ein, was die Biomedizin möglich macht. Also quasi das Dogma heißt, was biomedizinisch möglich ist, soll auch gesetzlich erlaubt sein. Oder? Das ist natürlich eine ganz verheerende Perspektive. Und das heißt dann eben natürlich in Zukunft ganz klar, Leihmutterschaft muss her, auch Recht auf Kind für Homosexuelle, Recht auch auf Polyamorie, natürlich auch nicht nur zwei weg, und der monogamen Beziehung von Mann und Frau in Zukunft, sondern dann auch Dreierbeziehungen und Viererbeziehungen auch in wechselnder Zusammensetzung erlaubt sein. Und anything goes, oder? Das ist dann das totale Chaos, der totale Beziehungsschlamassel, der dann rechtlich abgesichert werden soll. Und das ist eigentlich, wie gesagt, das Endziel ist die Selbstverwirklichung des rücksichtslosen Egomanen.
Falls das Referendum doch angenommen würde, was wir nicht hoffen, was hieße das für das christliche Leben und für die Schweiz?
Es wäre sicher ein absolut fatales Signal, und das ist klar für mich kein Grund trotzdem zur Resignation. Wie gesagt, Sie werden mit weiteren Forderungen kommen, und dagegen werden wir weiter kämpfen, weil ich bin überzeugt, ist gesellschaftlich ist das zersetzt, oder diese Ehe für alle, dieses Programm. Und es gibt immerhin gewisse Stimmen, oder zum Teil von Pink Gross, die haben gesagt, nein, Leihmutterschaft gibt es und alle. Und auf, wir müssen in Zukunft diese Leute auf ihren jetzigen Aussagen behaften und wir müssen sie demaskieren. Und auf ihre Doppelbödigkeit und Unehrlichkeit, auch Verlogenheit, festnageln. Gleichzeitig heißt das für mich auch Referendumskampf und Abstimmungskampf. Der Referendumskampf über diese Abstimmung haben sich viele Organisationen kennengelernt, haben zusammen gekämpft, kämpfen immer noch, und haben wir doch eine respektable Anzahl und Menschen, Männern und Frauen gewinnen können, denen die Augen geöffnet wurden, bezüglich auf das, was auf uns zukommt. Und das gilt es. Mit diesem Punkt müssen wir in Zukunft wuchern. Damit gilt es, haushalterisch umzugehen, und das ist gleichzeitig sozusagen die Basis, die Garantie, die Grundlage für zukünftige weitere Aktionen, Initiativen und natürlich auch sowohl innerkirchlich auch, als auch in der Gesellschaft, für die Präsenz des Christlichen, die Geltung des christlichen Menschenbildes in Politik und Gesellschaft, weil wir überzeugt sind, dass eben dieses christliche Menschenbild, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, als Ebenbild Gottes, dass das auch letzten Endes analog unverzichtbar ist für eine gedeihliche Zukunft unseres Volkes.
Was hat Ihre Organisation bis jetzt alles unternommen, um die Bevölkerung zu überzeugen, ein Nein in die Urne zu legen?
Also wir haben erstmal unsere Mitglieder informiert. Wir sind einer. Wir haben unsere Ressourcen, personell und finanziell, Referendumskomitee zur Verfügung gestellt. Unser Geschäftsführer Christoph Kehl, der arbeitet praktisch rund um die Uhr, ist auch Teil des Kernteams für das Referendumskomitee gegen Ehe für alle. Und wir machen auch noch spezifisch separat Aktionen neben dem Referendumsparallel, aber neben dem Referendumskomitee. Machen wir Aktionen, vor Ort für die Bekämpfung dieser destruktiven Vorlagen.
Arbeiten Sie im Kampf gegen das Referendum mit den Kirchen zusammen?
Das ist eine schwierige, heikle Frage. Und es ist so, dass offiziell die Bischofskonferenz hat sich ja doch noch im Dezember zu einem Nein durchringen können. Man muss sagen, Gott sei Dank. Aber seither ist es still geworden. Die Bischofskonferenz hätte eigentlich erwartet, dass es eben im Sinne ihrer Entscheidung vom Dezember 2020 sich nun auch mutig und herzhaft in der Öffentlichkeit vernehmen lässt. Nein, kommt hinzu, dass wichtige Verbände wie zum Beispiel Katholische Frauenbund, natürlich ein reiner Etikettenschwindel, hat mit katholisch so viel zu tun wie die Kuh mit der Impfforschung Corona-Pandemie, dass eben solche auch innerkirchliche Organisationen, wie genannt haben, gegen die kirchliche Lehre, gegen die Bischöfe, gegen die gerade 2000-jährige Tradition ausdrücklich massiv für den für alle aussprechen. Und das macht es für uns schwierig, natürlich, gegenüber dieser geballten Macht der Verbände. Auch die Unmacht und Taurin ebenso natürlich, in alles nur noch pseudokatholische Verbände dagegen anzukämpfen. Aber überall dort, wo wir in Pfarreien vor Ort Personen antreffen, im kirchlichen Dienst, seien es Priester oder nein, engagiert sind und sich mit unseren Anliegen identifizieren, dort präsentieren wir uns im Rahmen unserer beschränkten personellen Ressourcen. Engagieren wir uns mit Vorträgen, mit Teilnahme am Podium und natürlich mit Verteilung von Flyern, Informationsmaterial etc.
Ihr Präsident, Pfarrer Roland Graf, ist ein katholischer Priester. Sie haben schon etwas angedeutet. Sind Sie enttäuscht, dass sich die Schweizerische Bischofskonferenz bis jetzt nur einmal, und zwar im Dezember letztes Jahres, zum Referendum geäußert hat?
Also ich muss dessen personellen Zusammensetzung der Bischofskonferenz und in des massiven Lobbyings von innerkirchlichen Verbänden zugunsten der Ehe für alle bin ich ja schon froh, dass die Bischofskonferenz im Dezember Nein gesagt hat. Zumal sie ein Jahr früher anders geäußert hat. Damals gab es ja zwei getrennte Vorlagen, war im eigentlichen Projekt keine Samenspende für lesbische Paare vorgesehen. Hatte die Bischofskonferenz gesagt, wir halten uns da raus. Und das ist nicht unser Kernthema, das ist eine Fatale. Immerhin, als sich dann abgezeichnet hat, im Herbst 2020, dass die Vorlage Ehe für alle im Parlament, dass es nicht nur um die Heirat von homosexuellen Menschen geht, sondern auch noch um die Samenspende für Lesben mit der damit verbundenen Vaterlosigkeit, hat Gott sei Dank die Bischofskonferenz die Reißleine gezogen und gesagt, hier ist eine rote Linie überschritten, das können und wollen wir nicht unterstützen, da müssen wir Nein sagen. Aber wie, Sie haben recht, wie gesagt, seither herrscht eigentlich offiziell von Seiten der Bischofskonferenz in dieser wichtigen Frage Funkstille. Ich bedauere das und sage, man kann ja immer, wie es so schön im Paulusbrief heißt, Hoffnung wieder, sperare contra spem, Hoffnung wieder alle Hoffnung. Hoffe ich doch noch, dass in den letzten zwei Wochen vor der Abstimmung, wenn nicht die Bischofskonferenz dann sollte, so doch der eine oder andere Bischof sich noch öffentlich äußert, gegen dieses Facebook.
Ich muss sagen, dass in einer Woche kann man ein Interview hören, wo ich mit dem Vertreter oder einem Vertreter der Schweizerischen Bischofskonferenz, Bischof Morero, darüber sprechen werde. Lieber Herr Herzog, zum Schluss möchte ich Sie bitten, einen Aufruf zu machen, weshalb es wichtig ist, am 26. September ein Nein in die Urne zu legen.
Dessen, was wir jetzt im gemeinsamen Gespräch klargestellt haben, Auslegeordnung auf dem Tisch, die Argumente auf den Tisch gelegt haben, was da auf dem Spiel steht und was eben auch staatliche Gesetzgebung im Bereich der Ehe bedeutet für das gesellschaftliche Leben, kann ich nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer dringend bitten, erstens an die Urne zu klar Missverständnis Nein einzulegen. Dieses Nein ist ja gleichzeitig ein Ja zum Tritt.
Lieber Herr Herzog, möchte mich herzlichst bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview, und wir wünschen Ihnen Gottes Segen und alles Gute.
Herzlichen Dank.
Das war Herr Niklaus Herzog-Fiese, Präsident der Organisation Human Life hier in der Schweiz. Sie hörten die Sendung Klartext auf novaradio.ch. Durch die Sendung führte sie Davor Novakovic. Glorifica musti, Pater omnipotens, glorifica musti, Pater omnipotens, glorifica musti, Pater omnipotens, glorifica musti. Es wurde mir gesagt, das Glück zu suchen, so wie einen Schaf. So ging ich weit von zu Hause weg, sehr weit an jeden unbekannten Platz. Hierhin, dorthin und weiter noch, wie ich hab gesucht und fand es nicht. Ich übersah die echten Schatz in mir. Ich fand es nah, hier in meinem Haus, ganz nah, in meiner eigentlichen Welt. Ich weiß von nun an, dass unser Glück diese Liebe ist, und Stück für Stück teilt sie dein Leben. Such also tief in dir das Glück und finde deinen wahren Schatz. Dein Herz sagt dir, öffne deine Hände weit an jeden unbekannten Platz. Und auch dein Lächeln im Gesicht strahlt die Liebe aus und verbirgt es nicht, dass du ein treuer Freund der Menschen bist. So sprich Hoffnung aus mit deinem Mund vom Herzensgrund. Sie mir
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Wenn wir an den verstorbenen Papst Johannes Paul II. Denken, dann steht besonders nachdrücklich noch der alte, kranke Papst vor uns. Die jugendlichen Anfänge seines Pontifikats sind so lange her. Eingeprägt hat sich der gebeugte Johannes Paul, der Schmerzensmann, der nicht mehr richtig laufen und am Ende auch mit Mühe nicht mehr sprechen konnte. Pater Eberhard von Gemmingen blickt zurück auf Papst Wojtyła und sein Verhältnis zu Alter und Krankheit.
Schon in seinem Wappen stand das Kreuz. Der Papst hat sich nicht geschont, hat sich verschlissen. Mittwoch für Mittwoch auf dem Petersplatz, vor den Augen der Welt unbarmherzig beobachtet von den Teleobjektiven. Jedes Mal ein bisschen gebeugter, das Gesicht schmerzverzerrt oder aber eine starre Maske, die Hand zitternd. Es war sein Ethos der Verantwortung, das ihn trotz aller Gebrechen durchhalten ließ. Dieser kranke Mann im weißen Gewand war auch ein Zeichen. Ein Zeichen, dass seine Welt im Jugendwahn und Rausch trotzdem nicht auf die Schwächeren verzichten kann.
Weder alte noch kranke Menschen sind Außenseiter der Gesellschaft. Sie gehören vielmehr wesentlich dazu. Wir alle sind ihre Schuldner.
Sie gehören dazu als ein Zeichen des Widerspruchs. So wie das Kreuz zum Christentum gehört, so wie das Heil nur durch Leiden und Schmerzen bis zum Äußersten kommen konnte, so gehören auch die Kranken zur Gesellschaft, weil sie etwas Wichtiges lehren können.
Euer Kranksein macht uns bewusst, wie gebrechlich menschliches Leben ist, wie gefährdet und begrenzt, macht uns bewusst, dass man nicht alles schaffen kann, was man sich vornimmt, dass man nicht alles vollenden kann, was man begonnen hat.
Ihr, sagte der Papst zu den Kranken, aber meint er damit nicht auch sich selbst? Schwingt da nicht ein Wir mit?
Ihr wisst jetzt besser, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und dieses Wissen, diese durch euer Leid geläuterte und gereifte Lebensweisheit könnt ihr uns mitteilen. Durch das, was ihr uns sagt, durch das, was ihr jetzt erlebt und durch die Art, wie ihr es ertragt.
Mai 1981. Auf dem Petersplatz wird Johannes Paul II. Von den Schüssen eines Attentäters niedergestreckt. Eine Hand hat die Kugel abgefeuert, eine andere hat sie gelenkt. Mit diesen Worten will der schwer Verwundete Maria sein Überleben danken. Aber der polnische Papst, der vorher eine geradezu strotzende Gesundheit gehabt hatte, bleibt angeschlagen. Krankheiten, Operationen, Krankenhausaufenthalte. Damals begann das tiefe Nachdenken von Papst Wojtyła über den Sinn von Krankheit und Leiden. Auf einmal stand er selbst an der Stelle, die auf seinem Papstwappen ein großes M für Maria füllt, nämlich unter dem Kreuz.
In dieser Stunde möchte ich euch allen danken, die ihr in den vielen Nöten und Anliegen der Menschheit, euer Leiden und Beten aufopfert. Natürlich sollen auch die Gesunden beten. Aber Euer Gebet hat ein besonderes Gewicht.
Die Frage nach dem Sinn des Leidens hat dieser Papst am Gehstock auf seine polnische Art beantwortet, aus seinem unerschütterlichen Glauben heraus. Da gab es kein Aufbäumen wie beim todkranken Paul VI., der sich kurz vor seinem Tod mit dramatischen Worten als Geisel im Austausch für den entführten Ministerpräsidenten Moro anbot. Kein dramatisches Warum in Richtung Gott. Johannes Paul sprach nicht über seine Krankheit und Altersbeschwerden, er erlitt sie einfach, vor aller Augen. Seine Sicht auf die Welt hat es nicht angetastet, seinen Glauben nicht erschüttert. Bewegend ist es, wenn wir jetzt noch einmal hören, mit welchem Vertrauen und welcher Selbstverständlichkeit dieser große Papst auch von seinem bevorstehenden Tod gesprochen hat.
Der Vater wartet auf uns. Der Vater geht uns entgegen. Der Vater möchte jeden Menschen wieder als Sohn oder Tochter aufnehmen. Lasst uns aufbrechen und zu ihm gehen. Das ist unsere Hoffnung. Amen.